guten Morgen, auch von mir. Genau, mein Name wurde schon gesagt. Ich freue mich auch, mal hier sein zu können. Meine älteste Tochter ist auch mit. Die ist allerdings gerade in der Kinderstunde. Ansonsten habe ich noch 4 Frauen zu Hause. Da muss ich mir schon überlegen. Genau, nämlich noch 3 Töchter und meine Frau. Die sind aber heute nach Krefeld gegangen. Und eigentlich war ich ja so ein bisschen auf Kindersegnung hier eingestellt. Deswegen wird es heute eben auch in der Predigt oder in meinen Gedanken um das Thema Segen gehen. Und ich weiß nicht, wenn ihr so über das Thema Segen nachdenkt, was euch dann durch den Kopf geht. Ich habe gedacht, so, man verbindet das ja viel mit dem Thema Glück und Zufriedenheit im Leben. Und wenn man an Glück und Zufriedenheit denkt, dann weiß ich nicht, was so die ersten Sachen sind, die euch einfallen. Aber wahrscheinlich, wenn man eine Umfrage machen würde, ich habe das jetzt nicht erhoben, aber dann sind das wahrscheinlich Dinge wie Geld oder ein schönes Auto, ein liebevoller Ehepartner, Gesundheit, ein erfüllender Beruf, vielleicht ist es bei anderen auch irgendwie weiter gespannt, Freiheit, Unabhängigkeit, was auch immer. Aber wenn man kurz überlegt, was hinter diesen Dingen steckt, dann sind das ja für jeden persönlich irgendwie so Platzhalter für das Thema Glück. Also was verspricht man sich davon, irgendwie ein Haus zu haben oder mit dem Camper durch Kanada zu fahren, dann ist es irgendwie dieser Wunsch nach Glück und Zufriedenheit. Und ich denke, das ist ja auch irgendwie unser Anliegen, unser Wunsch, wenn wir uns Segen wünschen oder Gottes Segen wünschen, dass wir das dem anderen irgendwie mitgeben wollen, Glück oder Zufriedenheit. Und ich hoffe, dass wir uns darin zumindest einig sind, dass wenn wir sagen, wir wünschen uns Segen oder wir segnen Kinder, dass wir dann nicht davon überzeugt sind, dass irgendwie dieser Spruch, den wir aussprechen, irgendwie so eine mystische Kraft entwickelt. Hauptsache, das Kind war unter der Hand und dann wird schon alles gut. Nein, irgendwie dieser Segensspruch an sich ist ja nicht irgendwie so der Glückscent in der Tasche oder ein Kleeblatt oder das Glücksschwein vorne im Auto, sondern das geht ja von Gott aus. Und das griechische Wort, habe ich mal nachgeguckt, das bedeutet ja so viel wie ein gutes Wort. Eulogia heißt das Wort oder Eulogia, also Eu ist ja so eine positive Vorsilbe und das Wort Logos steckt da ja auch drin. Gutes Wort oder man kann auch sagen, ein Lobpreis über jemanden sprechen. Und wenn wir das über jemanden aussprechen, dann ist das ja genau das, dass wir ihm ein gutes Wort mitgeben wollen. Immer in dem Bewusstsein, dass derjenige, der das Gute umsetzen kann, Gott ist. Also, das hängt nicht so sehr von uns ab, wenn wir jemanden segnen, sondern von Gott. Und ich denke, in diesem Sinne wünschen wir uns ja auch allen Gottes Segen zum Geburtstag, zur Geburt, wann auch immer. Und ich finde, das tun wir auch mit Recht. Denn was kann man Besseres tun, als jemanden, ich sage das jetzt mal, das Gute Gottes oder Gottes gutes Handeln ins Leben reinwünschen. Es gibt ja nichts Besseres. Allerdings ist ja dann die Frage, was ist denn aus Gottes Sicht Glück? Und versteht Gott das Gleiche unter Glück, wie wir unter Glücklichsein verstehen, mit dem Camper durch Kanada zu fahren zum Beispiel? Und während ich so darüber nachgedacht habe, bin ich auf Psalm 1 gekommen. Und mein Ziel ist es jetzt heute nicht, irgendwie eine detaillierte Abhandlung über den Psalm 1 zu geben. Ich habe auch gemerkt, das würde deutlich den Rahmen sprengen hier. Aber ich möchte euch ein paar Gedanken mitgeben, die mir dabei durch den Kopf gingen. Denn ich finde, im Psalm 1 gibt es einige sehr konkrete Punkte, die uns gesagt werden, wie wir das Glück, wie Gott es definiert, denn finden können. Und der Psalmist, ich weiß nicht, ob die PDF noch angeworfen wird, wenn, dann könnte sie jetzt angeworfen werden. Der Psalmist, der stellt hier ja zwei Personengruppen gegenüber. Die sind, komme ich gleich drauf, verbildlicht hier in diesen beiden Bildern. Nämlich einmal den Gerechten und einmal den Gottlosen. Und bevor, mir ging das zumindest so, bevor man jetzt zu schnell abschaltet und sagt, ja, ich bin ja sowieso der Gerechte, möchte das irgendwie mal aus einem anderen Blickwinkel betrachten und fragen, ob wir denn auch das tun, was der Gerechte tut oder wie der Gerechte hier beschrieben wird. Und da möchte ich auch den ersten Gedankenstrich setzen und uns persönlich mal fragen, tun wir das, was den Gerechten auszeichnet? Oder, heute sollte es ja um Kinder gehen und ich bin ja selber in dieser Rolle, wünschen wir uns als Eltern für unsere Kinder das, was hier über den Gerechten gesagt wird? Oder haben wir für unsere Kinder ganz andere Ziele? Und dann ist ja die Frage, die ich sehr herausfordernd finde, sieht man das in unserem Leben, auch in unserem Leben als Eltern, dass wir das für unsere Kinder möchten? Also ein kurzes Beispiel, als junger Mensch wurde man oft gefragt, oder wurde ich oft gefragt, ja, was ist denn so dein Ziel im Leben? Und ich bin relativ fromm aufgewachsen und dann habe ich immer gesagt, ja, mein Leben, das soll für die zur Ehre Gottes sein. Und dann haben wir auch immer gesagt, ja, schön, toll, war frommer Mensch und so. Aber irgendwann ist mir mal auch aufgegangen, was heißt das denn eigentlich? Und was bedeutet dieser fromme Wunsch, den man ja total schnell sagen kann, was bedeutet der am Montagmorgen 5.30 Uhr, wenn der Wecker klingelt? Oder mittlerweile um 19 Uhr, wenn man todmüde von der Arbeit nach Hause kommt. Was heißt dann, mein Leben soll zur Ehre Gottes sein? Und genauso können wir uns ja fragen, ja, was wünsche ich mir denn für mein Leben oder für das Leben meiner Kinder? Und da können wir sicherlich eine Menge fromme Dinge aufzählen. Also mir würde das jetzt nicht so schwer fallen. Aber die Frage ist ja, ist dieser Wunsch irgendwie sichtbar? Und das Erste, was hier über den Gerechten gesagt wird, dass er glückselig ist. Und da haben wir ja das Wort Glück. Da geht es irgendwie darum. Und glückselig, das ist ja das, was wir uns, und in dem Ablauf kommt das nicht ganz so raus, eigentlich hieß der Titel von der Predigt, was wir uns und dann rin in Klammern Kindern wünschen, also oder Kinder gehörte noch mit in die Klammer, also es geht schon darum, weil es ging ja um Kindersegnung, was wir unseren Kindern wünschen, aber das wünschen wir ja uns oft selber auch. Und das ist ja das, was wir wollen. Wir wollen ja eine vollkommene Zufriedenheit im Glück haben. Also das steckt für mich in diesem Wort glückselig drinne. Also so eine völlige Harmonie im Glück. Also ich kann das schwer beschreiben, aber fühlen kann ich das auf jeden Fall gut. Dass man ja ganz zur Ruhe gekommen ist, weil man glücklich ist. Das steckt in diesem Wort glückselig für mich drin. Und in Vers 3 wird ja der Baum beschrieben und das schlägt für mich in die gleiche Kerbe. Er bringt Frucht, also er ist wirksam, seine Blätter verwelken nicht, der steht im vollen Saft und Alles, was er tut, gelingt. Er ist erfolgreich. Und wenn man diese drei Sachen mal so nimmt, dann glaube ich, steckt da sehr viel drin von dem, was wir auch unter Glück oft für uns vielleicht konkreter definieren. Also, dass man sagt, ich würde gerne das und das Ziel erreichen, hat ja was damit zu tun, dass ich wirksam bin, dass ich etwas schaffe. Und im krassen Gegensatz dazu steht der Gottlose, dessen Leben im Wind vergeht. Finde ich sehr anschaulich, das Bild dazu. Aber jetzt ist ja die Frage, was hier dem Gerechten versprochen wird oder wie dieser Baum beschrieben wird, Wirksamkeit, Vitalität, Erfolg, ist das, was Gott uns wünscht? Ist das das Leben der Schönen und Reichen? Ist das ein Leben ohne Schwierigkeiten, ohne Krankheit? Ist es ein Leben mit einem vollen Konto, ein Leben ohne Misserfolge? Und ich glaube, wenn wir eine Antwort auf diese Frage finden wollen, dann müssen wir in die ersten Verse reinschauen, in die ersten zwei, wo uns ja beschrieben wird, wie der Gerechte zu seinem Glück kommt oder was der Inhalt des Glücks ist. Einen ganz kurzen Einschub will ich noch machen. Nämlich, es geht mir in dieser Predigt überhaupt gar nicht darum, irgendwie, dass wir zu Gottes Segen irgendwie was dazu arbeiten können. Ich neige tendenziell eher immer so dazu, sehr konkret und auch herausfordernd zu denken. Aber ich glaube, das, was ich in der Einleitung gesagt habe, der Segen Gottes ist an Gott gelegen. Also wenn Gott uns segnet, dann tut Gott etwas. Aber ich glaube, dass diese Sache einfach zwei Seiten einer Medaille sind. Nämlich Gott hat uns ja auch einen freien Willen gegeben. Und wenn ich jetzt hier fragen würde, ja, wer möchte denn glücklich sein? Dann würde ja niemand sagen, ja, will ich nicht. Aber die Frage ist ja, wie zeigen wir das denn, dass wir das wollen? Und ich glaube, da hat Gott einfach das so gemacht, weil wir ja auch einen freien Willen haben, dass wir das schon zum Ausdruck bringen können, ob ich etwas möchte oder ob ich etwas nicht möchte. Und Gott hat uns befähigt, Dinge zu tun und auch für seinen Willen zu tun und auch gegen seinen Willen zu tun. Das ist uns ja möglich. Also ich kann jetzt hier runtergehen und dem Cornelius eine Ohrfeige geben. Dazu hat Gott mich ja ermächtigt. Also ich kann mich dazu entscheiden und ich kann das auch lassen. Also nicht, dass ich das Bedürfnis hätte, aber... Und genauso gut kann ich auch zu jemandem hingehen und ihm ein gutes Wort sagen oder ich kann es auch lassen. Und ich glaube, so ein bisschen, oder nicht ein bisschen, so ist das auch mit dem, was uns hier beschrieben wird. Wir können durch das, was wir tun, zum Ausdruck bringen, dass uns an Gottes Segen etwas liegt, dass wir den haben möchten. Nicht um irgendwie ein Leistungschristentum aufzubauen, sondern ich glaube, dass Gott uns da eine Möglichkeit gegeben hat, unsere Ernsthaftigkeit, unseren Wunsch ganz konkret auszudrücken. Und das Erste, was der Gerechte hier tut, ist, dass er nicht im Rat der Gottlosen wandelt. Und wie gesagt, ich möchte das sehr praktisch machen. Und die Frage ist, findet das in unserem Leben statt? Und wenn ich so an den Rat der Gottlosen denke, dann habe ich mich gefragt, was prägt mich? Wo hole ich meine Informationen her? Was bildet meine Meinung? Lasse ich meine Gedanken von Gottes Wort prägen? Oder ist Instagram, YouTube, die Tageszeitung, der Aktienratgeber, Brigitte, Freundin oder Man's Health so das, wo ich meine Informationen herhole und das, was mich auch beeinflusst? Sind es die Influencer, die uns irgendein schönes Leben vorspielen und wo wir denken, das muss ich haben, so will ich auch werden? Damit will ich nicht sagen, dass alles, was in diesen Zeitschriften steht, alles, was man lesen kann in der Tageszeitung oder was auch Menschen in den sozialen Medien sagen, grundsätzlich schlecht und böse ist. Aber die Frage ist doch, was prägt mich vorrangig? Und sind da nicht viele bei, von denen man eigentlich sagen muss, aus Gottes Perspektive sind sie gottlos? Die fragen nicht nach Gottes Gerechtigkeit, aber beraten mich ständig darin, wie ich mein Leben leben soll. Und mir hat sich das sehr eingeprägt. Bibelzeit ist deutlich wichtiger als Bildschirmzeit. Und wie sehr ist mir die Meinung wichtig von den besten Lebens- und Finanzberatern? Ich glaube, dass die Bibel der beste Lebens- und Finanzberater überhaupt ist. Das Zweite, was über den Gerechten gesagt wird, ist, dass er nicht auf dem Weg der Sünder unterwegs ist. Und stehen, glaube ich, hat hier so ein bisschen was, ist so eine Charaktereigenschaft, nämlich man bleibt länger an einem Ort. Also wenn ich gehe, dann bin ich ja relativ schnell vorbei, aber wenn ich stehen bleibe, nehme ich mir Zeit, ich verharre und beschäftige mich mit etwas. Und ich glaube, dass wir uns hier die Frage stellen können, wo es in unserem Leben vielleicht Sünde oder auch sündige Gewohnheiten gibt, an denen wir stehen bleiben, die einen festen Platz in unserem Leben haben. Wie steht es um unsere Ehrlichkeit im Beruf, vielleicht bei der Steuererklärung oder auch in der Schule? Wie schnell sind wir bereit, für den eigenen Vorteil einen Fehler zu vertuschen oder falsche Angaben zu machen, einen kleinen Spickzettel zu schreiben? Ich weiß nicht, ob das heute noch aktuell ist, aber in meiner Jugendzeit, die mittlerweile auch schon länger her ist, gab es zumindest eine Menge Lieder, Computerspiele und Programme, die immer unterwegs waren, ohne Lizenz. Ich meine, heute hat sich das geändert, aber bei uns gab es halt noch sowas wie CDs, die dann durch die Reihen gegangen sind. Wie sauber ist dein Internetverlauf und gibt es da schmutzige Seiten, bei denen du länger stehen bleibst? Wie ist es um unsere Gedanken bestellt? Ein Bekannter hat mal ein für mich sehr einprägsames Bild gebraucht. Stell dir mal vor deinem Kopf würde sich einfach so ein Bildschirm aufklappen und da würde einfach die ganze Zeit laufen, was du denkst. Das wäre krass, auf jeden Fall. Bei mir zumindest. Oder wie sieht es bei unserem Charakter aus? Verharren wir vielleicht in Charaktersünden wie Neid, Geiz, Zorn, Tratsch und so weiter? Obwohl wir wissen, dass diese Sachen nicht nach Gottes Gerechtigkeit sind. Und der dritte Punkt ist, der Gerechte sitzt nicht im Kreis der Spötter. Und hier, für die Leute, die da ein bisschen tiefer graben wollen, also nicht, dass ich den Eindruck erwecke, ich könnte irgendwie die Sprachen der Bibel, also ich kann einfach Computerprogramme nutzen dafür, aber das hebräische Wort, was hier für Spötter steht, das ist ein anderes, als meistens benutzt wird im Alten Testament. Und das kommt auch gar nicht an so vielen Stellen vor. Ich habe mir jetzt nicht aufgeschrieben, an wie vielen, aber es waren so um die 20 Mal und die meisten davon kommen in den Sprüchen vor. Und da wird ein Mensch charakterisiert, der hochmütig ist, stolz und besserwisserisch. Und der total unbelehrbar ist. Der hält sich für klug, der glaubt, alles, was er macht, das ist das Maß aller Dinge, aber er sorgt auch oft für Zank und Streit. Und es ist völlig sinnlos, ihm irgendwie was zu sagen, er nimmt das sowieso nicht an. Klar, sagt jetzt jeder, so bin ich auf gar keinen Fall. Und das wünschte ich auch so, dass es so wäre. Allerdings kenne ich einige Eigenschaften daraus aus meinem eigenen Leben. Und was hier auch charakteristisch ist für diesen Spötter ist, dass er in einem Kreis sitzt, also sich unter Gleichgesinnten versammelt. Und auch das kennen wir und ich finde das auch ganz besonders in unserer Zeit eine schlechte Sache von Social Media, nämlich dass es möglich ist, dass jeder mit seiner und sei die Meinung noch so verrückt, kann er sich einen Kreis suchen, wo er noch solche Verrückten findet. Und dann kann er die ganze Zeit da, die können auf der ganzen Welt verteilt sitzen, aber kann er sich in diesem Kreis begeben und er denkt irgendwann, das wäre die Realität, weil er umgibt sich ja die ganze Zeit mit diesen Menschen und denkt, ja, das ist real. Aber wenn er in sein, sage ich jetzt mal, wirkliches Umfeld zurückgeht, da ist er permanent alleine mit seiner Meinung. Ich will das ja auch nicht grundsätzlich verteufeln. Es gibt ja auch gute Sachen, wenn man als Christ alleine ist, dass man sich über Social Media connecten kann. Aber ich finde, es gibt auch sehr viele schlechte Früchte, die dieses Verhalten mit sich bringt. Und die Frage ist doch, was dazu führt, wenn ich mich permanent in diesem Kreis bewege, ist, dass ich diese exklusive Meinung, sag ich mal, in meinem kleinen Kreis für das Maß aller Dinge halte und unbelehrbar werde in meinem wirklichen Umfeld. Und die Frage, die ich mir gestellt habe, bin ich belehrbar? Lass ich mir etwas sagen? Fällt mir persönlich am schwersten von meinem Ehepartner, von meinen Eltern noch, von meinen Freunden, von den Ältesten der Gemeinde, von Glaubensgeschwistern und letztendlich auch von dem Wort Gottes. Oder habe ich immer eine vermeintliche Ausrede parat und gehöre ich zu der Sorte, zu der man sagt, ach komm, das hat eh keinen Zweck, mit dem zu reden, lass es lieber. Ich finde, wenn man das so liest und zumindest, sage ich jetzt mal, die paar Gedanken an sich ranlässt, dann finde ich, wird das ja schon sehr ernst mit der Frage nach dem Glück. Und die Frage ist, wie sehr will ich dieses glückselig, wie Gott es hier schreibt, in meinem Leben haben? Aber nach Gottes Wort sind diese drei Dinge richtige Segenskiller. Deswegen habe ich es da nochmal aufgeschrieben. Und sie stehen dem Glück Gottes, was Gott in unserem Leben haben möchte, im Weg. Wenn wir nicht bereit sind, auf den Rat der Gottlosen zu verzichten, Sünde in unserem Leben den Kampf anzusagen und einen belehrbaren Charakter entwickeln, dann gehen wir mit einer Trompete auf die Jagd. Und das Glück ist ein scheues Reh. In Vers 2 stellt Gott uns dann den Segensbringer vor, nämlich, dass wir Lust haben an seinem Gesetz und über sein Gesetz sinnen Tag und Nacht. Und da stecken ja zwei Sachen drin, nämlich einmal gerne und einmal viel. Und was ich auch gedacht habe, man kann das ja jetzt auch sehr beengend empfinden, was einem aufgetragen wird, aber ich finde, in diesen Versen steckt auch eine ganz große Verheißung, weil ich kann mich ja auch darauf verlassen, dass wenn ich weiß, dass das Wort Gottes in meinem Leben eine wichtige Rolle spielt, dass ich dann weiß, dass Gott seine Verheißung erfüllen wird. Das soll überhaupt gar nicht so rüberkommen, dass man immer ein Getriebener ist und sich fragt, habe ich heute jetzt genug in der Bibel gelesen und man hat schon 5 Stunden drin gelesen. Das ist überhaupt, das glaube ich nicht, dass es da drin steckt. Sondern ich finde es auch total befreiend zu wissen, wenn ich weiß, mein Leben ist auf Gottes Wort gegründet, dann wird Gott mich auch glücklich machen und zufrieden in seinem Sinne. Diese Anweisung, Lust zu haben an seinem Gesetz und darüber nachzudenken, glaube ich, steht nicht nur im Gegensatz zu diesen ersten 3 Punkten aus Vers 1, sondern auch in einer Abhängigkeit. Nämlich, solange wir bewusst Sünde in unserem Leben dulden, dann, glaube ich, wird es auch schwer, Freude zu haben am Wort Gottes. Wenn wir uns täglich mit allen möglichen Dingen aus Fernsehen, Internet, Smartphone zuschütten und abgelenkt sind, dann wird es irgendwie schwierig, über das Wort Gottes nachzudenken. Und wenn wir einen Charakter haben, der sich grundsätzlich schwer was sagen lässt, dann wird das auch richtig schwer, sich was von Gottes Wort sagen zu lassen. Und ich empfinde das zumindest so für den modernen Menschen, den Menschen unserer Zeit, dann ist es manchmal eine unfassbare Herausforderung, sich am Wort Gottes genügen zu lassen. Aber Gott bindet seine Vorstellung von Glück an unsere Lust an seinem Wort. Und dieses Wort für Lust kann man auch übersetzen. In vielen Übersetzungen steht das auch anders. Es steht Wunsch oder Gefallen. Und vielleicht lässt sich in diesem Sinn das Wort auch mit Begehren, ich weiß nicht, ob man das noch kennt, ich begehre etwas, übersetzen. Und ich hatte in der Vorbereitung mal geguckt, weil ich erst sagen wollte, man hat eine Sehnsucht nach Gottes Wort, habe ich mich belehren lassen, nämlich Sehnsucht, das ist mehr irgendwie etwas Undefiniertes. Also man hat einen Wunsch, aber man weiß nicht so genau, wonach? Also eine Sehnsucht nach Freiheit, das kann ja viel bedeuten. Das ist, man fühlt sich beengt, man sehnt sich nach Freiheit, das ist noch relativ unkonkret. Aber ein Begehren hat ein ganz konkretes Objekt im Blick. Und so soll das sein. Und ich glaube nicht, dass damit gemeint ist, dass wir jedes Mal irgendwie einen Kribbeln im Bauch bekommen, wenn wir an Gottes Wort denken und sagen, ja, tschakka, ich will jetzt Bibel lesen um 5 Uhr morgens. Also schön, wenn das so bei euch ist, bei mir ist das nicht so. Sondern, dass man irgendwie ein tiefes Bewusstsein davon hat, dass man da drinne das findet, was man sucht. Auch wenn ich das vielleicht gerade nicht fühle. Also ich kann lieber abends bis 1 aufbleiben und dafür bis 8 Uhr morgens schlafen, das ist mehr so mein Stil, gibt mein Leben jetzt nicht her. Bei mir kommen relativ wenig romantische Gefühle auf, wenn ich morgens da sitze und in der Bibel lesen muss. Und trotzdem bin ich davon überzeugt, dass das gut ist und ich will das auch, weil ich gerne glückselig sein will. Und ich kann das zumindest aus meinem Leben sagen, dass ich da oft das gefunden habe, was ich mir gewünscht habe, nämlich irgendwie zur Ruhe zu kommen. Und da müssen wir uns fragen, ich muss mich das fragen, haben wir dieses Begehren noch nach Gottes Wort? Räumen wir dem Wort Gottes ganz konkret Zeit in unserem Alltag ein? Und ich denke, hier liegt ein Schlüssel zu einem glücklichen Leben. Und wir sollten nicht die Dinge dieser Welt, dieser Zeit so fokussieren, sondern mehr ein Begehren irgendwie nach Gottes Wort entwickeln. Und ich glaube, mir geht das oft so, wenn ich das nicht empfinde, dann dürfen wir einfach konkret dafür beten. Wäre das nicht ein großartiger Segenswunsch auch für unsere Kinder, wenn wir uns für Gottes Wort ganz praktisch Zeit nehmen? Vielleicht noch ein Beispiel aus meinem Leben. Ich habe dieses Jahr, Anfang des Jahres, sehr oder viel darüber nachgedacht, wie kann man das machen in einer Familie mit 4 Kindern, irgendwie den Kindern das Wort Gottes zu vermitteln im Alltag. Also wenn ich nach Hause komme, dann ist da meistens Halligalli. Die Kinder haben jetzt auch nicht mehr so die Konzentration. Hausaufgaben wurden gemacht, wird Abend gegessen. Und das ist, finde ich, ein richtig krasser Kampf, sich irgendwie dafür nochmal Zeit zu nehmen. Und es ist ja auch nicht jedes Mal so, dass die Kinder vor Freude aus der Hose springen, wenn man sagt, ja, wir lesen jetzt anstatt, weiß ich nicht, irgendein nettes Büchereibuch, das Monster hinter der Tür, eine Bibelgeschichte. Und das ist in meinem Leben, in unserer Familie zumindest sehr umkämpft. Und trotzdem bin ich davon überzeugt, dass es sich lohnt, dem Wort Gottes möglichst viel Raum einzuräumen, weil ich meinen Kindern dieses Gute wünsche und das auch irgendwie in meinem Leben zum Ausdruck bringen will, dass Gott meine Kinder segnen kann. Und irgendjemand hat es, glaube ich, heute Morgen gebetet, das ist richtig Arbeit, unsere Kinder an diesen Bach zu pflanzen. Aber es lohnt sich. Und vielleicht ist das so umkämpft, weil der Teufel weiß, dass darin, dass unser Glück und das Glück auch unserer Kinder genau da drin begründet liegt. Habe ich schon was gesagt? Habe ich jetzt meine eigene Reihenfolge ein bisschen hier übersprungen? Genau, vielleicht nochmal als konkrete Frage an die Eltern. Haben wir eine Idee davon, was wir unseren Kindern aus der Bibel weitergeben wollen, bis sie zum Beispiel in die Schule kommen oder bis sie in die Pubertät kommen oder bis sie ausziehen? Ich habe gemerkt, ich wünsche mir das natürlich, dass meine Kinder bestimmte Sachen lernen und ein bisschen was lernen die auch, aber wenn ich das nicht konkret eingehe, das kann sein, dass das so passiert und vielleicht ist Gott gnädig und es gibt irgendeinen Jugendleiter, der dann eine tolle Idee hat. Aber eigentlich ist es meine Verantwortung. Und ich glaube, dass wir nicht nur das Recht, sondern auch die Pflicht dazu haben, irgendwie das im Guten nachzuhalten und natürlich auch in unserem eigenen Leben. Also ich mache schon seit vielen Jahren so Jugendarbeit und auch in meinem Job arbeite ich mit sehr schwierigen Menschen und die sagen, ja, ja, wenn das und das so passiert, oder ich arbeite im Gefängnis, dann leichter zu erklären, ja, wenn ich draußen bin, dann werde ich das und das und das machen. Und dann sage ich, ja, wieso glauben Sie das, dass Sie das machen werden? Ja, dann, das, ja, ich sage, Sie müssen sich hinsetzen und wenn Sie einen konkreten Plan haben, dann werden sie das wahrscheinlich auch machen. Das wird nicht einfach so passieren. Also zum Beispiel sagen sie, ja, wenn ich da einen Job habe, ne, sage ich ja, warum sollen sie einen Job haben? Sie haben in den letzten 20 Jahre keinen Job gehabt haben. Das wird nicht einfach passieren. Und so ist das auch manchmal in unserem Leben, dass ich gedacht habe, ja, wenn ich mal 35 bin, dann, ja klar, kann ich das, weiß ich dann Bescheid. Aber das passiert ja nicht einfach so. Sondern es muss irgendwann in dieser Zeit eine Entscheidung geben, dass ich sage, ich kümmere mich darum, mir zum Beispiel eine bestimmte Fähigkeit anzueignen. Und ich glaube, das können wir konkret umsetzen, dass wir sagen, wir planen das ganz konkret, Gottes Wort in unserem Leben, in dem Leben unserer Kinder Raum zu geben, damit Gott uns segnen kann. Und das finde ich, das ist eine sehr starke Anfrage an mich und vielleicht auch an euch. Und sind wir bereit, Gottes Segensbringer Platz in unserem Leben zu machen? Und sind wir bereit, die Segenskiller dafür auszuräumen? Dann werden wir glückselig sein, so sagt es der Psalm. sind wir als Eltern bereit, viel Arbeit und Mühe auf uns zu nehmen und das Wort Gottes unseren Kindern zur Lust zu machen und sie so zu erziehen, dass sie bereit sind, auch ein glückseliger Mensch zu werden? Möge Gott uns segnen, dass wir bereit sind, diese Segenskiller, Ablenkung, Sünde, Unbelehrbarkeit aus unserem Leben auszuräumen und ein Begehren haben nach seinem Wort.